Das ist die Wüstewelle. Die hört ihr auf den Frequenzen 96,6, im Kabel auf 97,45 und im Internet via Livestream auf der Webseite wüste-welle.de. Jetzt ist es um 18 Uhr und da bin ich, die Sunny, mit der Sendung Eine Stimme aus der Menge. Die hört ihr monatlich am jeden dritten Mittwoch um 18 Uhr auf der Wüstenwelle. Das ist jetzt erst die zweite Sendung. In einer Stimme aus der Menge geht es um kulturelle und gesellschaftliche Themen. Also da werde ich monatlich immer zum Beispiel Diskussionen zu bestimmten kulturellen Themen veranstalten oder auch über Unterhaltung und Filme und Bücher sprechen, aber dann auch genau über oder auch verschiedene Kulturen und vielleicht auch manchmal über gesellschaftliche Themen, wie auch heute. Also letztes Mal war das, letzten Monat war das erste Mal mit dem mit der Sendung mit Matze Ventura. Da ging es um seine Musik und auch um Sprachenlernen und um Polyglott sein. Das kann man noch im Internet nachhören. Werde ich noch auf Internet hochladen, auf der Webseite wüste-welle.de. Und diese Sendung von heute kann man auch noch später nachhören im Mediathek und da werde ich auch noch einen Beitrag schreiben. Genau, und letztes Mal war das ein Interview, aber heute wird es dann eher in die Richtung Diskussion sein und wie ihr bestimmt vielleicht gemerkt habt, gab es im Oktober die Queere Woche in Tübingen, wo es um sexuelle Minderheiten ging, auch im lokalen Kontext. Und da habe ich die Inspiration bekommen, halt eine Sendung über Queersein machen und über das Leben als Teil von sexuellen Minderheiten. Und da habe ich dann, weil ich zu einer lokalen Gruppe Hier und Queer gehöre, habe ich dann dort eine Freundin gefragt, ob sie auch dabei sein will. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Larissa, ich bin 22 Jahre alt. Genau, ich gehe auch in die Jugendgruppe hier in Queer in Tübingen. Ich studiere auch hier in Tübingen und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Ja, genau. Und heute werden Larissa und ich halt ein bisschen mehr über das Thema Queer sein sprechen und da werden wir zum Beispiel drüber reden, was für unterschiedliche Umfelder es gibt oder quasi zum Beispiel, wie es ist, in einem Dorf aufzuwachsen oder in einer Stadt oder wie es immer noch diese unterschiedliche Wahrheiten gibt, quasi als Teil von LGBTQ aufzuwachsen, aber dann auch über wie es ist in Deutschland und in Finnland. Dann werden wir vielleicht auch noch zum Thema Pronomen kommen oder Gendern und das aus verschiedenen Perspektiven schauen. Vielleicht noch, falls wir am Ende Zeit haben, kommen vielleicht noch andere Themen wie so über Identitäten oder Labels oder Repräsentation in der Gesellschaft. Aber das schauen wir dann einfach, wie wir die Zeit haben. Und wir haben auch Musik mitgebracht. Vieles davon ist, ich glaube, fast alles ist so ein bisschen queer. Und da fangen wir mit dem Lied Queendom von Aurora an. Da wollte ich dich, Larissa, zuerst fragen, wie war es bei dir als Queer aufzuwachsen?
Also gut, vielleicht fange ich mal so an. Allgemein in meiner Kindheit oder so frühen Jugend gab es eigentlich jetzt nicht wirklich irgendwie das Thema Queer. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen in einem relativ kleinen Dorf, in einer recht konservativ-evangelisch geprägten Gegend und da war das einfach nicht wirklich ein Thema. Also bis ich dann mal überhaupt vielleicht so mit 13 herausgefunden habe, dass es für mich auch eine Option gibt, nicht mich in Jungs zu verlieben sozusagen. Mhm. Ja, davor kannte ich das eigentlich überhaupt nicht. Aber dann war es trotzdem erstmal irgendwie so, der Gedanke vielleicht queer zu sein, irgendwie eher was relativ Schwieriges oder irgendwie problematisch oder Schlechtes in meiner Auffassung, weil ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass es halt ja, also in meinem größeren Umfeld oder auch in der Schule jetzt eigentlich irgendwie eher immer so als was sehr, sehr Negatives gesehen wurde. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch einfach ganz, ganz lange überhaupt nicht getraut, quasi mir das einzugestehen oder gar das irgendwem zu erzählen. Also ich habe das sehr, sehr für mich behalten. Und das eigentlich auch wirklich recht lange Zeit, obwohl ich irgendwie, ja, wenn ich jetzt so rückblickend das sehen würde, dann hätte ich das eigentlich schon mir relativ früh eingestehen müssen, aber ja, irgendwie konnte ich das nicht wirklich so zulassen, weil ich einfach wirklich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das ist eher was sehr, sehr Schlimmes irgendwie. Ja, ich glaube, so die meisten queeren Eindrücke habe ich dann tatsächlich eher so durch Medien, also Filme oder Internet, YouTube bekommen. Und ja, dann irgendwann konnte ich mich dann tatsächlich auch mal outen, aber ja, in der Schule habe ich mich das überhaupt nicht getraut. Also eigentlich bloß bei meinen Eltern, die auch zum Glück sehr, sehr positiv waren. Also gut, da habe ich mir auch nie wirklich Sorgen gemacht. Die waren eigentlich schon immer recht offen, was solche Themen angeht. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall wirklich sehr Glück. Genau, aber ja, ab da an ging es mir eigentlich auch irgendwie ja viel besser damit. Und vor allem, als ich dann umgezogen bin nach Tübingen, da hat sich schon viel verändert. Also da war Queersein dann auf einmal, fand ich es jetzt nicht mehr schlimm, also so wirklich nicht mehr. Und zum Beispiel, als ich dann auch zu Hirn Queer gegangen bin, zu der Jugendgruppe, hatte ich dann endlich mal andere queere Menschen um mich rum. Und das war einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, einfach auch tatsächlich ein bisschen Austausch zu haben und andere Menschen zu kennen oder vielleicht auch mal tatsächlich irgendwie ein queeres Paar in der Stadt rumlaufen zu sehen oder so. Mhm. Das, ja, also das war schon eine ganz, ganz andere Welt hier, finde ich.
Ja, stimmt. Tübingen ist schon so ein bisschen, ja, sehr offen und so grün.
Ja, total. Ja. Doch, also ich weiß nicht, wie war das bei dir so als, oder was hast du so für Erfahrungen gemacht?
Ja, ich glaube, meine Erfahrungen waren so ein bisschen anders, weil ich denke, ich finde immer noch, dass ich quasi zuerst heterosexuell war. Es macht so keinen Sinn, oder vielleicht war ich auch nicht zuerst heterosexuell, sondern vielleicht habe ich das einfach halt erst später gemerkt, dass ich mich dann auch auf Mädchen verlieben kann, weil das hat dann, da war ich glaube ich 15 oder 16 und eine Freundin von mir hat sich dann als lesbisch geoutet oder sie hat dann auch gemerkt, dass sie lesbisch ist und dann habe ich mir quasi auch angefangen, drüber Gedanken zu machen und dann hat es sich so ein bisschen entwickelt. Also ich habe das Gefühl, so ja, zuerst habe ich mich auf Jungs verliebt oder hatte so Crushes, aber das hatte ich jetzt auch nicht so ganz früh, sondern irgendwie halt, das hat sich so auch so ein bisschen erst später entwickelt und dann aber auch diese Crushes auf Mädchen und jetzt ist es so ein bisschen beides oder eigentlich eher auf Mädchen. Ich kann mich noch nicht so gut identifizieren, aber bei mir war das, ja, ich denke, meine Umgebung war immer ganz offen, weil ich komme halt auch aus einer Stadt, also aus Helsinki in Finnland und ich denke, ja, auch meine Familie ist ganz offen und, aber ich muss auch sagen, ich hatte da jetzt nicht so viele so Vorbilder oder so. Ich weiß noch in, oder welche, gab es da so einen bestimmten Film oder ein bestimmtes Buch oder Serie, wo du halt so wirklich so queer Personen treffen konntest oder gesehen hast?
Schwierig, ich glaube tatsächlich das allererste, richtig witzig, das allererste queere Pärchen, das ich so im Fernsehen gesehen habe, war in dem Film, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, Die wilden Hühner und die Liebe oder sowas. Also so quasi so eine Mädchenbande irgendwie. Und eine davon hat sich dann auf einmal so quasi in ein Mädchen verliebt. Mhm. Und das war so irgendwie das erste Mal, dass ich das tatsächlich gesehen habe.
Wie cool.
Ja, doch. Also das, aber da war ich irgendwie, das war auch ganz komisch irgendwie, das so zu sehen. Ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, okay, das sieht eigentlich voll schön aus, was die da so haben. Aber es war auch irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, aber die wurden dann schon auch ziemlich gemobbt irgendwie dafür.
Ah, okay.
Und das fand ich dann irgendwie auch relativ erschreckend damals, also so mit, keine Ahnung, 13 oder so.
Ah, okay. Oh, ich denke, ich habe einen Film von der Serie auf jeden Fall geschaut, aber kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber bei mir war es wahrscheinlich Mamma Mia, weil in dem Film gibt es ja diese eine Figur, Harry, denke ich, und dann er, outet sich quasi am Ende als Mann und das wird so, ist ganz normal, aber das, er hat wirklich nur eine, es hat nur wirklich eine kurze Rolle oder so, aber es ist nur so ein Sideplot, aber das finde ich irgendwie richtig gut dort dargestellt, weil das ist einfach nur so und alle sind einfach so, okay, und das passt, das wird jetzt nicht so irgendwie gewundert oder er wird gar nicht so belästigt deswegen. Und ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, oder ich glaube, ich habe damals sogar meine Mutter gefragt, so, okay, was ist so, oder dann hat sie es mir irgendwie erklärt, so, ja, es gibt auch so homosexuelle Leute, und ich war so, okay, und, aber damals habe ich mir halt einfach gar nicht drüber Gedanken gemacht. Ist nur jetzt witzig. Aber du hast auch gemeint, deine Umgebung war auch ein bisschen religiös, oder halt dein Dorf, und das hat dann auch so ein bisschen die, ja, halt so die, Atmosphäre ein bisschen geprägt.
Ja, doch, ich finde schon, also ich finde, es war halt viel, also bei einigen Leuten so die Stimmung, dass eben Homosexualität einfach eine Krankheit ist oder irgendwas, was man, also was eben nicht normal und gesund ist, sondern was man vielleicht auch eher heilen sollte oder irgendwie versuchen, dagegen vorzugehen.
Mhm.
Und ich finde halt, dass es schon so ein bisschen was in einem auslöst, wenn man die ganze Zeit so das Gefühl hat, okay, die anderen denken eigentlich so, die Art und Weise, wie ich fühle, ist eigentlich eine Krankheit.
Mhm.
Und das war relativ schwierig für mich, vor allem, weil ich halt auch Freunde hatte, die jetzt nicht wussten, dass ich queer bin, aber von denen ich wusste, dass die auf jeden Fall auch so eine Meinung haben.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich auch wirklich lang gar nicht getraut, mich damit zu beschäftigen oder auch wirklich nicht das irgendwem zu erzählen, weil ich halt immer Angst hatte, dass dann die Person halt so reagiert oder sowas. Oder ich meine, ja, also ich finde in der Kirche oder halt ja teilweise von der Kirche geprägt gab es ja auch diese Konversionstherapien,
mhm,
zum Beispiel, und sowas fand ich halt auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Also nicht, dass ich jetzt Angst hatte, ich müsste in sowas gehen, also weil meine Eltern wirklich sehr, sehr offen und lieb sind.
Mhm.
Aber trotzdem finde ich, ist es halt schon ja relativ, also es löst halt einfach irgendwie was aus, so zu wissen, dass es halt eigentlich was ist, was viele Leute um mich herum als was wirklich Schlechtes, Krankes ansehen.
Mhm. Also. Ja, bestimmt. Also das kann ich mir nur vorstellen, weil ich denke, ja, meine Umgebung war einfach immer ganz tolerant und dann sogar, obwohl ich halt Teil von der Community bin, dann ist mir doch manchmal so halt, da muss ich mich auch dran erinnern, dass es halt immer noch sehr homophobe Leute gibt. Und das finde ich auch so ein bisschen traurig, wenn manche Leute sagen so, ja, jetzt ist ja so die Situation ganz gut geworden und man braucht doch keine Pride Parades mehr oder keine CSDs und jetzt ist doch die Gesellschaft ganz tolerant geworden, aber es stimmt eigentlich nicht. Also es kommt sehr auf die Familie an und ja, auf die Region und genau.
Ja, total. Also ich meine, das stimmt vielleicht für, keine Ahnung, Tübingen oder einen Großteil von Tübingen, mhm, wo eigentlich alles sehr offen ist und bunt und überall Regenbogenfahnen rumhängen. Aber jetzt, wenn ich so dran denke an quasi mein Dorf sozusagen, wo, also da gibt es auch keine Jugendgruppen oder irgendwelche Treffs oder zumindest kaum, also nicht, dass ich wüsste. Und ja, das ist halt, also da finde ich, muss schon auch viel passieren. Oder es gibt halt auch einfach viele Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt wirklich was dagegen haben, aber einfach noch nie so wirklich Kontakte mit irgendwie, mhm, Queerness hatten und vielleicht sich deswegen einfach noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Und ich finde da, ja, da gibt es schon einen deutlichen Unterschied.
Ja, stimmt. Irgendwie in der Stadt gibt es ja halt vielleicht mehrere Angebote, aber dann halt, ich denke, jemand, der auch zu der Here und Queer-Gruppe geht, kommt, glaube ich, so von aus einer 2 Stunden Entfernung oder so, und dann ist es auch schon krass, wenn man halt so wirklich ja, dass man das immer diese Reise machen muss und dass es jetzt nicht so mehr Angebote gibt, weil vielleicht ist ja die eigene Umgebung dann gar nicht tolerant und man kann da nicht sich selbst sein, und dann dieser einzige Ort, der, wo man halt vielleicht akzeptiert wird, ist dann ganz weit entfernt. Ist ja auch ziemlich blöd.
Ja, vor allem, da muss man ja auch erstmal hinkommen, irgendwie so als 16-jähriges Kind quasi.
Mhm. Ja, stimmt. Und, ja, aber ich denke halt, es ist immer interessant quasi halt so zu vergleichen, dass es immer noch diese verschiedenen Umgebungen gibt. Oder halt auch, von Freunden, also ich weiß halt von Freunden, die in Helsinki wohnen, also genau, die wohnen halt auch in einer Stadt, aber deren Familie ist dann vielleicht doch nicht so ganz tolerant und dann ist es halt wieder so eine ganz eine andere Situation, wie zum Beispiel bei mir. Ja.
Ja, das ist schon, ja, schon krass, was für Faktoren es alles gibt, die irgendwie so viel auslösen können. Also ich finde auch ein bisschen Schule, zumindest bei mir, also theoretisch steht es ja auch im Lehrplan bei uns, dass man ein bisschen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt behandeln muss, zumindest mal so im Biologieunterricht, aber das ist bei uns eigentlich auch nicht wirklich passiert.
Mhm.
Ich glaube, das könnte schon auch dazu beitragen, dass es halt vielleicht ja ein bisschen einfach mehr ins Gespräch kommt und nicht mehr so was ganz Alien-mäßiges ist.
Mhm.
Also ich weiß nicht, hattest du sowas in der Schule?
Kaum. Also ich muss sagen, jetzt hier an der Uni reden wir irgendwie viel mehr über so Homosexualität und sexuelle Minderheiten halt im Unterricht. Oder ja, okay, ich studiere auch Ethnologie irgendwie. Gehört das so ein bisschen dazu, über Gender zu reden. Aber in der Schule jetzt wirklich, ich glaube, ich kann das so mit einer Hand zählen. Also diese Situationen, wo wir halt vielleicht im Unterricht darüber geredet haben und vielleicht einmal in, ja, so in der im Gesundheitsunterricht oder in der Gesundheitskunde. Und ja, aber sonst eigentlich kaum. Und da wurde es auch, glaube ich, nur so kurz erwähnt. Ja. Okay, was ich cool finde, ist, unsere Lehrerin hat damals, glaube ich, über, also sie hat jetzt, also in der Gesundheitskunde hat sie nicht über Freund, einen Freund und Freundin gesprochen, sondern sie hat immer über Partner geredet. Also immer so geschlechtsneutral. Das habe ich dann erst im Nachhinein quasi so verstanden. Oder zuerst hatte ich das gar nicht mehr im Kopf. Aber das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, dass man jetzt nicht irgendwie annimmt, dass alle heterosexuell sind, sondern dass man so wirklich über so, ja, auch die geschlechterneutrale Sprache verwendet.
Das stimmt. Ich glaube, das macht wirklich schon viel aus, wenn man einfach das nicht quasi so die ganze Zeit einfach gar keine Option hat, also einfach nur sprachlich so unterbewusst auch vielleicht ein bisschen.
Mhm.
Aber das ist ja allgemein so mit, ja, Sprache hat schon auch viel Einfluss, finde ich. Also zum einen klar Gendern und sowas kann schon, finde ich, auch viel auslösen dabei.
Ja, stimmt. Ich denke, darüber haben wir sogar auch ein bisschen geredet, dass so halt besonders die deutsche Sprache ist halt sehr gegendert und man hat zum Beispiel, ja, man hat verschiedene Pronomen, wie auch wie auch auf Englisch oder auf andere Sprachen und dazu hat man auch noch immer diese verschiedenen Formen, zum Beispiel für Freund und Freundin oder Lehrer und Lehrerin und ich glaube, das muss auch bestimmt so schwierig sein für die Leute, die halt nicht binär sind oder halt sich nicht als Frau oder Mann definieren, weil, oder ich weiß es auch nicht, zum Beispiel, wenn ich einige Freunde habe, die, oder Bekannten habe, die nicht binär sind, dann weiß ich nie, wie ich die jetzt benennen soll, also mit welchem Wort oder mit welchem Pronomen.
Ja. Ja, das ist schon, ja, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie eine Sprache hat, wo man jetzt halt einfach, wo es halt ein Wort gäbe für PartnerIn quasi, aber das, klar, das funktioniert bei uns halt alles sehr binär. Also ich meine, der ganze Staat ist ja recht binär geprägt und die Sprache sowieso. Also klar, es gibt er und sie und dann war es das ja eigentlich theoretisch, also offiziell irgendwie.
Stimmt, und ich glaube, einige benutzen, glaube ich, er, sie, also so eine Kombination und dann andere benutzen vielleicht irgendwie they und wie wird das dann noch, weißt du noch, wie das so dekliniert wird? Oder?
Oh, ich weiß.
They, deren.
Ah, also quasi D-E-Y. Kann.
Genau, ah, okay.
Oder ich glaube, ja genau, ja. Stimmt, aber das sind dann so irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind das dann auch einfach neue Erfindungen, also neue Pronomen, die erfunden wurden.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, wenn man das vielleicht ein bisschen etabliert. Also ich glaube schon, dass es einfach für viele irgendwie eine gute Hilfe ist, einfach quasi ein Pronomen zu haben, mit dem sie sich wohlfühlen.
Ja, total. Finde ich auch. Und das finde ich auch cool, dass es halt auf dem Englischen halt ein drittes Pronomen gibt oder das wurde halt als dritte Pronomen genommen, also mit dem they. Obwohl das jetzt auch, das klingt dann so immer ein bisschen wie Plural, aber eigentlich passt es halt quasi grammatikalisch schon irgendwie.
Ja.
Und ja, aber ich muss dann immer denken, weil ich komme aus Finnland und wir haben nur ein Pronomen. Wir haben kein er oder sie, sondern halt nur ein Pronomen, hen. Und das wird für alle benutzt. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen verzweifelt mit dem, mit der Pronomendebatte, weil ich denke so, vielleicht könnte man sich einfach auf ein Pronomen einigen und dann halt damit weitermachen und jetzt nicht irgendwie so tausend Pronomen denken. Aber das ist auch eine kulturelle Sache, weil ja, ich glaube, die Kultur ist einfach so ganz so gendered.
Ja, das ist schon voll interessant, wenn es einfach quasi nur ein Pronomen gibt, das für alle verwendet wird, dann braucht es ja theoretisch jetzt zumindest auf dem Level, was Pronomen angeht, ja überhaupt gar keine so Gender-Debatte oder Gendern oder so. Haben die Nomen quasi eine weibliche oder männliche Form teilweise oder irgendwie eine Zuordnung?
Nicht mehr. Also jetzt gibt es eigentlich nur eine Form, aber früher gab es auch quasi so eine weibliche Form aus verschiedenen Berufen oder zum Beispiel für das Wort Freund gibt es eigentlich auch noch quasi eine weibliche Form wie eine Freundin. Aber das wird heutzutage irgendwie gar nicht mehr benutzt. Und vielleicht wurde es auch früher nur selten benutzt oder so, das kann sein. Weil ich glaube, das war jetzt nicht so strikt wie in Deutschland, sondern dass man hat vielleicht normalerweise diese normale oder diese männliche Form benutzt und dann vielleicht manchmal diese weibliche Form in Finnland. Aber heutzutage klingt das so richtig altmodisch. Ja, oder ich weiß auch nicht, warum, wie jetzt die, was da quasi so geschah oder warum diese Veränderung dann passiert ist.
Ich meine, vielleicht ein bisschen wie so Worte wie Fräulein oder sowas, was es im Deutschen früher gab, so für unverheiratete Frauen. Stimmt. Das benutzt ja heute eigentlich auch niemand mehr.
Mhm.
Also, ja, ich finde, Sprache ist ja auch irgendwie einfach ein bisschen, es ist einfach was Lebendiges, was sich verändern kann.
Mhm.
Es ist ja auch schön so.
Ja, stimmt. Und ich glaube, es ist interessant zu wissen dann, wie es jetzt so in der Zukunft geht. Also, ob das jetzt, ob man da jetzt doch vielleicht in die Richtung geht, dass man halt sehr viele Pronomen hat, also für jedes Geschlecht, oder dass man halt doch irgendwie nochmal so abkürzt oder so. Und dann denkt man so, ja, vielleicht doch nur ein Pronomen. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, ob man dann im Deutschen jetzt den Pronomen er nimmt oder sie oder doch etwas ganz Neues. Was würdest du sagen?
Ja, ich würde voll gerne ein bisschen in die Zukunft gucken, um sowas zu finden.
Ja.
Nee, also ich glaube, ja, ich meine, eigentlich ist ja alles so, ist es ja eigentlich, im Prinzip wäre es ja eigentlich schön zu sagen, einfach, okay, das sind jetzt Menschen und der Rest ist egal.
Mhm.
Aber ich glaube, wahrscheinlich müsste man da irgendwie so nochmal komplett neu starten mit einem komplett neuen Pronomen oder so einer neutralen Form. Und nicht, ja, aber ich denke, wenn man halt quasi eine der alten, bekannten Sachen halt als einziges benutzt, dann schließt es ja irgendwie zumindest so im Hinterkopf vielleicht dann doch noch immer irgendwie eine Gruppe aus oder ist halt dann ja halt doch nicht ganz neutral. Also deswegen müsste man wahrscheinlich einfach mal einen Neustart machen, ich weiß nicht. Aber gut, ist ja natürlich auch nicht so leicht möglich.
Ja, es ist schon, glaube ich, schwierig, weil irgendwie, ich meine, Sprache verwandelt sich auch, glaube ich, so ein bisschen sich selbst oder ja, obwohl, ich meine, es wurden dann auch wirklich so halt richtige Entscheidungen getroffen, wie jetzt auch das mit dem, dass man vielleicht Studierende benutzt und nicht irgendwie Student und Studentin oder halt, ja, dass man halt wirklich auch aktiv diese Entscheidungen trifft. Aber ja, ich glaube, es wäre schon, weil ich kann mich irgendwie auch nicht vorstellen, halt so eine Frau mit er zu bezeichnen oder weil er klingt dann schon irgendwie zu männlich, aber ich könnte halt schon oder oft rede ich auch über halt einfach, ja, ich treffe mich mit Freunden oder nicht jetzt irgendwie, ich treffe mich mit Freundinnen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist halt, ja gut, dann im Prinzip, man will ja auch nicht so das generische Maskulinum quasi, wo man dann sagt, ja, Studenten und dann sind halt alle mit gemeint, weil das, ich meine, darum geht es ja im Prinzip auch beim Gendern, dass man eben quasi nicht alle da drunter packt. Aber Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es jetzt einfach quasi auf jeden Fall erstmal noch in so eine Richtung geht, dass man einfach ganz viele neue Sachen etabliert, so wie eben Studierenden, dass man eben eher diese Form nutzt und oder halt das Gendern. Aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass es zum Beispiel, ich finde so, ich fühle mich manchmal schon richtig alt, ne, aber zum Beispiel so Jugendliche, die jetzt halt irgendwie, weiß nicht, 14 sind oder sowas, für die ist, glaube ich, jetzt so irgendwelche anderen Pronomen zu verwenden als er und sie, also irgendwie they, them oder sowas, glaube ich, gar nicht so ein Problem. Also ich glaube, die wachsen einfach schon viel mehr damit auf.
Stimmt.
Also weil zum Beispiel jetzt klar, also irgendwie als meine Eltern jung waren oder sowas, gab es die ja überhaupt noch gar nicht so. Das war gar nicht im Gespräch, solche Pronomen zu verwenden.
Mhm.
Deswegen glaube ich auch einfach, dass sich da schon ganz viel ändert, dadurch, dass einfach die Kinder jetzt quasi schon viel mehr damit aufwachsen, hoffentlich.
Mhm.
Oder auch allgemein, dass eben queer sein halt schon viel mehr im Gespräch ist oder auch, ja, vielleicht mal eine gute Seite der quasi sozialen Medien, einfach viel mehr Repräsentation da ist und sie dann einfach damit schon viel mehr aufwachsen und dann sich das so vielleicht ein bisschen etabliert und verändert.
Ja, stimmt. Und ja, es ist echt so, dass quasi die meisten Jugendlichen von heute wachsen auch damit auf. Also für die ist auch normal, dass man, oder für viele ist es auch schon normal, dass man zum Beispiel die eigenen Pronomen auf Instagram stellt oder so, oder dass man halt, wenn jemand zur LGBTQ gehört, dann ist es einfach nur so, ja, okay. Und das ist auch gut so, weil dann muss man sich jetzt nicht irgendwie so richtig krass outen und sondern vielleicht kann man das einfach sogar nur erwähnen, zumindest in Tübingen oder so, wenn man halt weiß, dass die gemein oder dass die Leute halt offen sind. Das kann man dann nur erwähnen und Leute sind einfach nur so, okay, cool.
Ja, dann muss man auch nicht erklären, was queer bedeutet oft.
Ja.
Ja, das stimmt.
Stimmt, oder genau, und viele wissen auch, dass es halt so, dass man jetzt nicht irgendwie gleich halt viele Fragen beantworten möchte, weil ich glaube, es gibt ja diese stereotypischen Fragen so, ja, keine Ahnung, magst du jetzt mehr Mädchen oder mehr Jungs oder keine, vielleicht weißt du das noch gar nicht, vielleicht ist es nur eine Phase oder so.
Oh, ja.
Das gibt es zum Glück jetzt viel weniger, denke ich.
Mhm, ja, also vielleicht sind die Leute auch einfach ein bisschen sensibler schon.
Mhm. Ja, stimmt. Ich meine, besonders junge Leute benutzen auch viel Instagram und oder halt soziale Medien und da kommt das so ein bisschen durch. Aber auch in Zeitungen habe ich auch gemerkt, dass es halt oft so Artikeln darüber gibt und dass man da auch so ein bisschen versucht, das solche Sachen zu erklären.
Ja, ja. Doch, auf jeden Fall.
Stimmt. Machen wir jetzt ein bisschen Musik wieder und dann machen wir weiter vielleicht mit den noch weiteren Unterschieden zwischen Finnland und Deutschland. Ich mache jetzt mal Dance With You aus dem Film The Prom, das von Joe Allen Pellman und Ariana DeBose gesungen wird. Viel Spaß! Das war noch She von Dodie, eins von unseren Lieblingsliedern. Gerade haben wir über wie es ist quasi in einem Dorf oder in einer Stadt aufzuwachsen und auch ein bisschen über Pronomen geredet. Und jetzt wollten wir eigentlich noch mehr darüber reden, wie es ist in Deutschland und in Finnland aufzuwachsen oder wie sieht die Situation eigentlich so aus. Und wie findest du die Lage eigentlich gerade jetzt so in Deutschland für LGBTQ?
Also ist natürlich immer so ein bisschen relativ. Also ich finde, es ist schon viel, viel besser, als es natürlich früher mal war. Oder auch nur vor ein paar Jahrzehnten quasi. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, Paragraph 175, der ja quasi im Prinzip sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern verboten hat, der stand ja noch bis 1994, glaube ich, im Gesetzbuch, auch wenn er am Ende nicht mehr so streng verfolgt wurde oder eben nur noch gegen quasi bei Minderjährigen. Aber das finde ich halt schon, wenn man das überlegt, ist es halt im Prinzip bis 5 Jahre, bevor ich geboren wurde oder so, war es quasi noch illegal, schwul zu sein oder das auszuleben zumindest. Was ich schon ein bisschen erschreckend finde, also gut, immerhin ist es es jetzt nicht mehr und deswegen, also ich finde, und ja gut, es ist immer so, ich finde, es gibt auf jeden Fall Fortschritte, aber es muss natürlich auch noch sehr, sehr viel getan werden. Also, ja, zum Beispiel, dass es jetzt die Ehe für alle gibt, ist ja schon mal ein richtig guter Schritt, der natürlich auch ein bisschen spät kam in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, aber immerhin gibt es das jetzt. Also ich finde, das muss man immer so auf zwei Seiten sehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, gibt es eine Ehe für alle in Finnland?
Ja, genau. Also das wurde, glaube ich, 2017 eingeführt. Da weiß ich noch, ich glaube so 2013 gab es diese Abstimmung oder keine Ahnung. Und dann hat es irgendwie noch so ein paar Jahre gedauert. Und ja, ich glaube, also zum Beispiel Homosexualität wurde 1971 dekriminalisiert. Aber in Finnland war es, glaube ich, später als in den anderen nordischen Ländern. Weil Schweden und Dänemark waren da irgendwie sehr früh. Das hat mich auch überrascht. Die haben es schon in den 30er und 40er Jahren dekriminalisiert. Und was eigentlich ganz cool ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum es quasi so einen krassen Unterschied gibt zwischen den Ländern. Und aber ich meine, ja, jetzt nach in den letzten so Jahrzehnten hat sich die Situation extrem verbessert. Wenn man denkt, dass quasi, ja, ich habe es dir eigentlich schon mal erzählt, aber meine Oma hatte zum Beispiel so ein bisschen Angst vor Schwulen. Und ich denke, dass diese Angst hat wirklich so hat wirklich zur Homophobie beigetragen, dass man irgendwie, man hat diese Geschichten gehört, dass es halt so, dass alle Schwulen pädophil sind und so. Und deswegen hat man wirklich Angst und deswegen hat man, glaube ich, auch, ist man, glaube ich, auch so ein bisschen homophob geworden. Aber wenn man jetzt das irgendwie so mit heutzutage mit ja so Pride vergleicht und dass man halt wirklich schon oft sein kann, wer man ist, also dass man sich selbst so gut ausleben kann, ja, hat sich schon vieles verändert. Ja.
Ja, das finde ich auch im Prinzip, wenn man das überlegt. Also da war es ja früher halt, oder ist es ja auch heute, gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, in anderen Ländern noch irgendwie sehr gefährlich, irgendwie auf Pride-Paraden zu gehen.
Mhm.
Und ich denke, das war früher in Deutschland auf jeden Fall auch so, also ganz sicher.
Mhm.
Und die gibt es ja auch noch gar nicht so lange hier, also CSDs und sowas. Und das ist jetzt schon, also schon schön, dass man das jetzt einfach so machen kann und einfach man selbst sein kann und das auch quasi offen, stolz quasi zeigen in den meisten, also ja, schon in vielen Umfeldern quasi. Und inzwischen sind jetzt auch zum Glück endlich diese Konversionstherapien, von denen wir es auch vorher schon hatten, verboten. Ich glaube, seit letztes Jahr oder so erst, aber
ja.
Genau, das ist natürlich auch nochmal sehr gut, dass es jetzt halt einfach klar ist, dass es einfach verboten gehört, das einem quasi auszutreiben irgendwie.
Mhm.
Das finde ich auch schon mal noch ein sehr guter, wichtiger Schritt.
Stimmt. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das in Finnland verboten ist. Ich glaub, da gab es jetzt gerade so einen Gesetzentwurf dafür, dass es halt verboten wird oder quasi so eine Initiative, dass es verboten werden soll. Aber ja, das ist auch irgendwie krass. Manchmal denkt man so, ja, okay, eigentlich ist jetzt gerade so in Anführungszeichen alles gut. Und dann merkt man so, okay, oh wow, das ist doch noch nicht verboten oder das ist doch noch nicht erlaubt.
Mhm.
Und das ist auch so ein bisschen traurig. Ja.
Ja, total. Also ich finde halt, das sind so Dinge, die jetzt teilweise so für mich, das ist so klar, dass es verboten gehört, irgendwie, oder halt, dass es gefühlt auch schon einfach so super lange einfach nicht mehr okay ist oder so. Und eigentlich gibt es halt noch oder gab es bis vor kurzem. Oder zum Beispiel auch, dass man intergeschlechtliche Kinder quasi richtig häufig nach der Geburt eben irgendwelche geschlechtsangleichenden OPs an denen durchgeführt hat, quasi um sie irgendwie in das binäre System quasi einordnen zu können. Und das ist, glaube ich, erst seit diesem Jahr verboten, wenn keine medizinische Notwendigkeit dafür vorliegt. Also offiziell quasi, und das finde ich, also auch irgendwie, ja, wenn man überlegt, quasi Anfang des Jahres war es noch legal, das zu machen.
Stimmt. Ja, auch in, ich habe auch das Gefühl, dass quasi die Rechte von sexuellen Minderheiten sind schon irgendwie besser, oder die wurden halt früher verbessert als die Rechte für die geschlechtlichen Minderheiten. Also in Finnland gibt es auch zum Beispiel noch ein ganz veraltetes transsexuellen Gesetz. Also dass man, ich denke, Finnland ist auch eins von den wenigsten EU-Ländern, wo man sich als, also wenn man als sich operieren lässt, als, als Transgender, da muss man sich, glaube ich, sterilisieren lassen oder man muss halt unfruchtbar sein. Und ja, das finde ich irgendwie richtig krass. Ich kann da irgendwie keinen guten Grund finden, also warum sowas überhaupt macht, außer nur, dass es halt richtig transphob ist. Und ja, aber jetzt gibt es halt so einen neuen Gesetzesentwurf dafür, dass es halt, es soll verbessert werden. Und ich glaube, jetzt auch wegen Corona wurde das noch so ein bisschen verschoben, leider. Aber ich glaube, jetzt, ja, jetzt sollte es halt bald verbessert werden.
Ja, das hoffe ich auch. Ja. Also, ich glaube sogar, dieses, dass man sich sterilisieren musste, war, glaube ich, wurde hier, glaube ich, so vor, vielleicht vor 10 Jahren oder sowas erst abgeschafft, diese Regelung. Ja, aber seither würde es jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich, gibt es jetzt auch nicht wirklich mehr Rechte für Transmenschen. Ja, aber irgendwie wird das immer so aufgeschoben. Also es gibt ja richtig oft Abstimmungen darüber, aber es wird halt nie bestätigt irgendwie.
Ja, stimmt. Und eigentlich genau, ich habe dann auch gelesen, dass es halt so ein Verletzung gegen Menschenrechte ist. Dass man halt, und Finnland hat auch da sogar halt so mehrere halt Warnungen bekommen oder so, keine Ahnung, Kommentare dafür von verschiedenen Komitees, dass es halt schlecht ist. Aber ja, zum Glück macht man jetzt auch etwas dafür. Und ja, aber das stimmt. Also in verschiedenen Ländern ist es halt schon so sehr, immer noch sehr unterschiedlich. Was ich auch interessant finde, dass quasi, der wie gesagt, hier konzentriert man sich vielleicht zuerst auf die Rechte der sexuellen Minderheiten und dann auf die geschlechtlichen Minderheiten. Aber zum Beispiel in Iran ist es halt so ein bisschen andersherum, weil Iran ist ja eins von den Ländern, wo Homosexualität immer noch sehr streng bestraft wird und das, es gibt einfach keine Diskussion darüber, sondern ja, ist einfach halt verboten, was richtig schlimm ist. Aber für die Transsexuellen ist die Situation so ein kleines bisschen besser, weil die dürfen sich dann auch operieren lassen und ja, also die, sie müssen auch wirklich halt Diskriminierung erleben. Also natürlich ist die Situation jetzt nicht perfekt und ich glaube, diese Operationen sind auch ein bisschen schwierig zu bekommen. Also da muss man auch, glaube ich, mehrmals zum Arzt und wirklich der Prozess ist sehr schwierig, aber halt das wird so ein Tick besser betrachtet als halt Homosexualität. Das finde ich auch irgendwie so interessant, dass es diese verschiedenen kulturellen ja, diese verschiedenen kulturellen Ansichten gibt.
Ja, das stimmt. Das ist schon, ja, schon spannend irgendwie. Also es gibt ja auch teilweise Kulturen, wo es einfach mehrere Geschlechter gibt. Also schon, ja, einfach von Natur aus quasi in Anführungszeichen einfach auch tatsächlich mehrere Geschlechter irgendwie akzeptiert werden.
Ja, stimmt. Zum Beispiel bei den Native Americans, da gibt es auch halt verschiedene Identitäten und auch, da gibt es auch so einen Begriff Two Spirits und das ist quasi so, das kann man nicht so ganz mit Homosexualität oder mit so geschlechtlichen Minderheiten gleichsetzen, weil das ist so ein bisschen anders. Ich denke da, das ist auch so, ja, vielleicht ist es so ein bisschen wie non-binär, also da ist man so vielleicht so ein bisschen zwischen Mann und Frau, aber ja, es gibt diese verschiedenen kulturellen Perspektiven, was auch ganz cool ist, weil dann merkt man so, ja, unsere irgendwie, also diese Teilung zwischen Mann und Frau oder ja, oder diese Annahme, dass alle heterosexuell sind, das stimmt eigentlich nicht, weil das kommt immer auf die Kultur an und da, genau, ich glaube, früher hat man gedacht so, ja, jetzt, wie wir jetzt sind, ist quasi so das einzige Richtige, aber eigentlich stimmt das jetzt nicht unbedingt.
Ja, es ist eigentlich interessant, weil zum Beispiel jetzt so, gerade so im alten Griechenland oder sowas gab es ja auch schon, also zumindest was man so liest, viel mehr Akzeptanz oder es war halt viel normaler irgendwie homosexuell zu sein oder halt zumindest bis zu einem gewissen Grad, also so genau kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich hatte das Gefühl, dass es da so überhaupt gar kein Tabuthema war.
Ja, stimmt. Und in China war das auch ähnlich, dass Homosexualität wurde halt eigentlich toleriert. Also das war halt vielleicht jetzt nicht in der öffentlichen Sphäre oder quasi, man durfte jetzt sich jetzt nicht verheiraten, aber das war halt quasi in der Privatsphäre ganz okay und da wurden sogar Bücher darüber geschrieben und so erotische Geschichten und ja, das war eigentlich so ganz okay und genau, deswegen finde ich das so ein bisschen schade, wie sich die Situation halt jetzt heutzutage entwickelt hat, dass man halt Homosexualität doch so ein bisschen schlecht sieht, obwohl man die anderen Traditionen eigentlich wieder so hervorheben möchte und ja, aber genau, ich finde auch, dass es da so, ja, geschichtlich war ja Homosexualität nicht unbedingt immer nur verboten, sondern ja, es kam immer auf die Zeit an und auf das Land und so.
Ja, ich hoffe einfach, dass es sich jetzt halt hier auch wieder ändert einfach oder halt einfach immer weiter sich ins Positive entwickelt.
Mm. Ja, stimmt. Und ich meine, jetzt gibt es ja auch so verschiedene Identitäten, was auch so ganz interessant ist, dass es jetzt nicht nur unbedingt diese Teilung zwischen homosexuell und heterosexuell gibt, sondern halt wirklich ja, auch ganz neue Begriffe wie jetzt pansexuell oder bi-curious oder manchmal ist es ein bisschen verwirrend, was es alles gibt.
Stimmt. Ja, es ist irgendwie, also da verliere ich auch irgendwie immer wieder regelmäßig den Überblick über die Labels, die es alle so gibt, weil es auch irgendwie immer mehr werden. Was ja eigentlich auch voll schön ist, weil dann irgendwie einfach richtig viele Personen was finden können, womit sie sich identifizieren. Ja, aber im Prinzip ist halt einfach, jede Person ist unterschiedlich und sein eigenes Label quasi so ein Stück weit, wenn man es so sieht. Aber ja, das ist schon sehr interessant. Ich finde, das wird wirklich auch in letzter Zeit einfach immer mehr mit diesen ganzen, also mit den verschiedenen Identitäten.
Ja, stimmt. Und da gibt es auch, glaube ich, diese zwei Perspektiven oder quasi einerseits geht es darum, dass man sich halt wirklich so richtig definieren will und man möchte man möchte wirklich so diese eigene Identität finden und sich labeln. Und andererseits gibt es Leute oder halt diese andere Perspektive, die meint ein bisschen wie mit diesen Pronomen, dass vielleicht sind wir doch einfach nur Leute und vielleicht muss ich mich jetzt auch gar nicht so richtig definieren, sondern einfach nur mich selbst sein und lieben, wenn ich möchte. Und ich weiß nicht, ich finde auch die beiden Gedanken cool, weil einerseits versuche ich zum Beispiel mich selbst immer so zu labeln, aber dann finde ich, dass es sehr schwierig ist und dann gehe ich doch irgendwie in die andere Richtung und denke so, okay, ich muss mich doch gar nicht labeln und dann komme ich doch wieder zurück und versuche das. Und
ja, aber das kenne ich voll. Also ich finde, zum einen tut es manchmal gut, so ein bisschen irgendwie Wörter zu haben und dann auch mit Leuten connecten zu können, die sich ähnlich fühlen wie man selber. Aber es ist halt manchmal auch stressig, so ganz genau zu sagen, was genau bin ich jetzt. Also
ja, stimmt. Ist echt so. Aber das ist auch interessant, weil vielleicht wird es da auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es halt so viele Identitäten gibt und dann vielleicht doch irgendwann, wenn halt die Gesellschaft toleranter geworden ist oder wenn es so noch weiter normalisiert hat, dass man dann doch sagt, so ja, okay, wir sind doch alle Leute, weil inzwischen habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass halt natürlich gibt es die Leute, die halt heterosexuell sind, aber in meiner Umgebung gibt es einfach so viele Leute, die so zum Beispiel heteroflexibel sind oder so nicht hundertprozentig straight, sondern vielleicht finden die auch das eigene Geschlecht attraktiv oder vielleicht haben die auch selten oder ab und zu Crushes auf das eigene Geschlecht und dann bin ich manchmal so, okay, keine Ahnung, es gibt nicht nur so diese Zweiteilung, sondern so ein Spektrum.
Ja, eigentlich und im Prinzip sollte ja jede Person einfach bloß so sein, wie sie möchte oder wie sie sich gerade fühlt. Das muss ja auch nicht fürs ganze Leben dann so sein. Und ja, im Prinzip wäre es schon 100% irgendwas oder sich immer 100% sicher, was jetzt ganz genau der Fall ist. So. Also.
Ja, das stimmt echt so. Ja, und genau, ich glaube, das ist ein gutes Fazit irgendwie für heute so halt so. Ja, man sollte einfach sich selbst sein und die Person lieben, die man liebt oder die Person attraktiv finden und halt, ja, das ist schon wichtig.
Ja, ich finde, man sollte sich einfach nicht so stressen und halt einfach, ja, weil Liebe soll ja eigentlich nicht so kompliziert sein, das ist an sich schon kompliziert genug. Mir ist es einfach im Prinzip, finde ich, sollte man ja einfach quasi danach handeln, was ich jetzt richtig anfühlt in dem Moment und das passt dann schon irgendwie, finde ich.
Ja, das finde ich echt einen guten Punkt, dass man halt nicht zu viel Stress nimmt, weil das mache ich irgendwie oft, dann denke ich so, ja, ich muss mich jetzt labeln oder ich muss jetzt irgendwie wissen, wer ich bin, aber eigentlich, ich glaube so, dass da ist man auch nie richtig vielleicht fertig, sondern man entwickelt sich auch weiter und ja, das stimmt. Hast du noch irgendwie ein Fazit oder sonst eine Aussage für die Zuhörer und ZuhörerInnen?
Ja, ich finde, das war jetzt eigentlich gerade schon richtig schöne Schlussworte so im Prinzip. Ja. Ja, man sollte einfach auf sich selber hören und ja, einfach danach schauen, wie man sich gut fühlt und wie man sich gerne irgendwie selber auch lieben kann quasi.
Genau, seid einfach euch selbst.
Genau.
Ja, jetzt kommen wir halt langsam zum Ende, aber am Ende hätten wir noch ein Lied, Simply Love von James Corden. Diese Sendung könnt ihr auch dann im Internet auf der Webseite wüste-welle.de nachhören. Und genau, danke Larissa dafür, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mich, ja, mir auch. Genau. Bis dann, bis zum nächsten Mal.